Ja, meine Lieben, ich danke euch, dass ich über das sprechen darf, was angekündigt ist, die sieben letzten Worte Jesu. Vielleicht gleich vorweg, ich habe mal Theologie und Philosophie unterrichtet an der Hochschule und eine der größten Versuchungen von uns Theologen ist es, dass man meint, Gott in Worten so richtig begreifen zu können. Und wenn man was begriffen hat, dann beherrscht man es auch und dann steht es einem zur Verfügung und dann kann man damit umgehen. Und das, wovon ich heute zu reden versuche, auch nur im Ansatz, das Geheimnis ist so groß, dass ich euch danke, dass ihr vorher gebetet habt, weil es geht wirklich nicht darum, einfach nur theologische Begriffe zu vermitteln und Wissen zu vermitteln, sondern dass wir miteinander den Versuch machen, tatsächlich mit dem Herzen zu verstehen, was da passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist und als er uns letzte Worte gesagt hat. Das interessiert ja die Menschen immer besonders, wenn jemand stirbt und dann womöglich jemand bedeutsamer stirbt. Was waren seine letzten Worte? Also vom Goethe, dem großen Dichter, weiß man, dass er am Ende gesagt hat, mehr Licht. Und die Menschen rätseln bis heute, was er damit gemeint hat. Also vielleicht war es nur im Zimmer dunkel oder er hat innerlich ein Licht gesehen. Also das war beim Goethe so. Und in der Heiligen Schrift tatsächlich, wenn wir die Schrift durchschauen, gibt es letzte Worte, haben wir sie von Mose, große Abschiedsrede. Wir haben sie von Jakob, Israel, dem Stammvater, der seine Söhne segnet. Und wir haben letzte Worte vom Stephanus, dem ersten Märtyrer. Und dieses Bild vom sterbenden Stephanus zeichnet der Lukas so ähnlich wie Jesus. Also der eigentliche erste Märtyrer der Christenheit ist natürlich Jesus selber, der für sein Volk stirbt. Und die, die nach ihm kommen, die sterben gewissermaßen im Auftrag und im Dienste Jesu. Ich habe mal die sieben letzten Worte hier hin projiziert. Wenn ihr sie, mehr Folien habe ich nicht. Ihr seht, dass wir aus den vier Evangelien im Grunde unterschiedliche letzte Worte haben. Also das ist irgendwie seltsam, weil man denkt sich, letzte Worte sind so bedeutsam. Wieso haben wir vier Evangelisten und ganz unterschiedliche letzte Worte? Das hängt wahrscheinlich mit sehr verschiedenen Dingen zusammen. Zunächst einmal die meisten Bibelwissenschaftler gehen davon aus, dass die Texte aufgeschrieben haben, keine Augenzeugen waren. Manche sagen, es waren Augenzeugen, aber viele sagen, es waren keine, sodass sie gesammelt haben. Was habt ihr da erlebt? Was habt ihr unter dem Kreuz erfahren? Es waren Frauen unter dem Kreuz, es war der Lieblingsjünger unter dem Kreuz, die Mutter Gottes war unter dem Kreuz und die Kreuzigung hat sich lang hingezogen. Der Markus sagt, es beginnt in der 9. Stunde, wobei wir nicht genau wissen, ob es in der 9. Stunde, also das wäre 9 Uhr, angefangen hat mit dem Kreuzweg oder ob er da schon festgenagelt worden ist. Relativ sicher, nein, also die 3. Stunde, sagt Markus, Entschuldigung, in der 3. Stunde, das wäre 9 Uhr, ist es losgegangen. Er sagt, dass sie ihn da schon gekreuzigt haben, dann wäre er 6 Stunden am Kreuz gehangen. Die meisten, die die Überlieferung studieren, sagen, wahrscheinlich ist er Mittag um die 6. Stunde gekreuzigt worden und dann um die 9. Stunde verstorben. Also dass es auch immerhin ein Zeitraum war von 3 Stunden, die er da der Qual ausgesetzt war. Ja? Und je nachdem, was der eine oder die andere dort erlebt hat und dann als Überlieferung weitergegeben hat, diese Worte sind zumindest die Evangelien aufgeschrieben haben, als seine Worte, die er als Gekreuzigter gesprochen hat. Also das allererste, ich fange mit der lukanischen Tradition an. Wir haben von Lukas 3 Worte und die ersten 2 und das allerletzte, mit dem höre ich dann auch auf. Und wir fangen mal mit dem Lukas an. Der Lukas sagt, dass Jesus denen, die ihn die Nägel reinhauen, die vielleicht auch zu dem, der ihm nachher auch den Speer in die Seite gestoßen hat, die ihn gequält, gefoltert, ausgepeitscht haben, die ihn gezwungen haben, das Kreuz zu tragen. All denen und all denen, die irgendwie auch mitschuldig sind an dem Geschehen, betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Meine Lieben, das ist so monumental in der Geschichte unseres Glaubens, dass wir im Grunde sagen können, das habe ich kürzlich auch mal bei einer Predigt gesagt, im Grunde können wir interpretieren, dass das ganze Kommen, Dienen, Predigen, Heilen, Lehren Jesu bis zu seiner Passion vergebende Liebe ist. Also das kann man zusammenfassen in dem Wort, wofür ist Jesus gekommen? Um vergebende Liebe zu leben. Vergebende Liebe. Manche Bibelwissenschaftler sagen, alle vier Evangelien sind im Grunde eine Passionsgeschichte mit einer langen Einleitung. Dass alles, was vorher erzählt wird, eine lange Einleitung ist dafür, was Jesus am Kreuz letztlich tut. Vergebende Liebe leben. Wenn Sie ins Alte Testament schauen und ihr euch fragt, welcher der Propheten oder welche Gestalt kommt vielleicht Jesus am nächsten, dann sind wir bei Jeremia. Wir haben in dieser Fastenzeit immer wieder auch Texte von Jeremia gehört. Ja? Und bei Jeremia ist es auch so, er ist der große Prophet seines Volkes in der Zeit, in der Israel bedroht wird, von außen, von Babylon, dass Babylon Juda einnimmt und Jerusalem einnimmt. Und es wird auch so kommen, die Stadt wird platt gemacht, das Establishment, das Religiöse, also die Leiter, die politischen Leiter werden entweder gefangen genommen oder umgebracht. Und Jeremia sagt es immer voraus. Und sagt immer, wenn wir uns nicht bekehren, wenn wir uns nicht gewissermaßen neu auf Gott ausrichten, wenn wir den Kult nicht anständig wiederherstellen, wenn wir nicht miteinander so umgehen, wie es Gott auf dem Herzen hat, dann wird diese Stadt keinen Bestand haben. Und unser Volk wird gewissermaßen gefangen genommen werden, gefoltert werden, abgeführt werden, 70 Jahre in die Gefangenschaft gehen. Keiner kann den Jeremia ertragen, keiner kann ihn hören. Und bei Jeremia ist es jetzt so, er verflucht sogar den Tag, an dem er geboren wurde, weil er sich so einsam fühlt, er wird gefangen genommen, er wird auch in die Zisterne geworfen. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie das Schicksal von Jeremia ausgeht. Und wir lesen ihn, den Leidenden, auch sagen, aber du, Herr, wirst Rache an ihnen nehmen. Versteht ihr? Da ist der große Prophet und er kommt in sein Volk als Prophet und wird nicht aufgenommen, nicht gehört. Und er bittet gewissermaßen Gott, dass er ihn rächt, sein Schicksal rächt. Und die Parallele dazu ist gewissermaßen ein unfassbarer Quantensprung, der gefoltert wird, gequält wird, getötet wird, bittet nicht um Rache, bittet um Vergebung für die, die ihn quälen und foltern und ermorden. Das ist ein Quantensprung vom Alten zum Neuen Testament. Er ist der leidende Gottesknecht, der alles für sie erleidet, erduldet und erträgt und im Leiden noch bittet, dass sie befreit werden, dass sie lernen zu verstehen, was sie da tun. Also Jesu kommen, Jesu leiden ist vergebende Liebe. Im Vaterunser beten wir 7 Bitten, die ersten 3 in Richtung Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Geheiligt werde dein Name, die 3. Und dann kommen die 4 Bitten oder die nächsten Bitten für uns gewissermaßen. Und die zentrale Bitte ist, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ihr wisst, dass im Neuen Testament Sätze stehen wie: Petrus fragt, soll ich 7-mal vergeben, und fühlt sich schon ganz gut, weil er meint, den Herrn echt verstanden zu haben. Und Jesus sagt, nee, 7-mal, 70-mal oder wie auch immer man das übersetzt. Das kann, jedenfalls ist klar, immer und immer und immer und immer wieder. Wir sind berufen, Menschen der Vergebung zu sein und aus der Vergebung zu leben. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kommt beim Lukas dieser Dialog mit den zwei Räubern, Schächern, wie auch immer man es sagt, Dieben, die neben ihm am Kreuz hängen. Das berichten übrigens alle vier Evangelisten, dass neben ihm zwei Menschen mitgekreuzigt werden. Ja? Nur der Lukas berichtet, dass der eine sich bekehrt, dass einer kapiert, wie der stirbt. Das ist offensichtlich anders, als er jemals irgendjemanden hat sterben sehen. Der auf der anderen Seite verspottet ihn. Der sich bekehrt, sagt, halt ein, gell, wir bekommen die Strafe, die uns zusteht. Aber der ist anders. So, ich sage es in meinen Worten jetzt natürlich. Ja. Und er versteht offensichtlich, dass da jemand neben ihm hängt, der offensichtlich irgendwie so mit Gott in Verbindung ist, dass er auch in diese Verbindung hineingenommen werden möchte. Meine Lieben, auch das, wenn ihr fragt, wenn ich vorhin gesagt habe, vergebende Liebe ist das, was Jesus bringt. Aber er will vergeben, damit wir in die Beziehung zurückkommen. Er will vergeben, damit wir kapieren, wir haben wirklich einen Vater. Er will vergeben, damit wir verstehen, er ist unser großer Bruder, der uns nach Hause holen will. Und da ist jetzt einer, der offensichtlich spürt, dass der das kann und er will in diese Beziehung kommen. Und das drückt er aus, indem, wenn du in dein Reich kommst, oder wie sagt das? Ich weiß es nicht genau, hat es jemand? Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst oder sowas, glaube ich. Das ist der Text. Und Jesus sagt zu ihm das unfassbare Wort, gell? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe neulich einen Impuls gehört, da hat jemand gefragt, stellt euch vor, der kommt in den Himmel. Gell? Und stellt euch vor, da sind jetzt die anderen, die auch alle dort sind. Gell? Die Engel und die Heiligen. Und die fragen ihn, was willst eigentlich du da? Gell? Hast du anständig katholisch gelebt? Hast du gebetet? Wahrscheinlich war das einzige Gebet, das er in seinem ganzen Leben gesprochen hat. Jesus, gell? Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gell? Hast du gefastet? Bist du jeden Sonntag in Kirche gegangen? Und er muss immer sagen, nein. Gell? Hast du deinem Nächsten gedient? Na, ich war ein Räuber. Ich habe echt Mist gemacht in meinem Leben. Ja, warum bist du da? Der einzige Grund, den er sagen kann, der Mann neben mir am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Der hat gesagt, ich darf kommen. Vergebende Liebe. Vergebende Liebe. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Meine Lieben, das bedeutet nicht, dass wir sagen, okay, ich lebe jetzt wie ein Räuber und schaue, dass ich groß rauskommen und dass ich die anderen klein halte und suche nur mein eigenes Vergnügen, meinen eigenen Spaß. Das könnte echt daneben gehen. Wenn du also glaubst, ich warte bis zu meiner letzten Minute und dann frage ich Jesus, bitte nimm mich mit, könnte echt daneben gehen, weil du dann vielleicht dein Herz hast, das es gar nicht mehr so sagen und meinen kann. Er hat es gemeint. Ja? Okay? Also das mit dem Kirche gehen und beten ist schon, bleibt gut. Gell? Okay, jetzt kommt vielleicht einer der Sätze, die am schwersten zu verstehen sind. Markus und Matthäus haben die beiden Evangelisten haben dieses Wort und es ist bei denen das Einzige, das Jesus vom Kreuz spricht. Und er betet Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Und das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch da wieder, die Bibelwissenschaftler weisen uns darauf hin, dass das die ersten Worte des Psalm 22 sind. Und wenn ein Jude in der damaligen Zeit die Anfangsworte eines Psalms gebetet hat, dann ist man davon ausgegangen, er wollte den ganzen Psalm beten oder er schließt den ganzen Psalm damit ein. Und dieser Psalm endet mit einem Lobpreis auf Gott, also da klagt ein einsamer Verlassener, der aber dann nach seiner Klage spürt, Gott ist doch da und Gott thront über dem Lobpreis Israel, heißt es auch mal. Ja? Also das ist die eine Seite. Jesus betet womöglich dem Psalm 22, dem Psalm der Gottverlassenen. Eine zweite Richtung, von der ich echt viel halte und die ich glaube auch dem entspricht, was wir da versuchen zu betrachten. Wenn ich vorhin gesagt habe, Jesus ist vergebende Liebe. Wenn ihr jemanden habt, gegenüber dem ihr schuldig geworden seid, und der ist in der Lage, euch zu vergeben, das kostet den was. Ja? Wenn jemand in der Lage ist, dir zu vergeben, dann muss er sich gewissermaßen auch verdemütigen, obwohl er im Recht ist, ja, du hast ihm was angetan, eigentlich ist er im Recht, eigentlich könnte er Vergeltung üben oder hätte Recht, dich zu bestrafen. Vergebung kostet etwas, ja, also auch ehrlich gesagt, gell, wenn wir von Vergebung reden, jeder redet leicht davon und jeder ist der Meinung, es wäre wichtig, dass wir einander vergeben, bis zu dem Punkt, wo du mal wirklich was erlitten hast und vergeben sollst. Ja? Dann merkst du, wie schwer das ist und wie manchmal unmöglich es ist zu vergeben, weil es gibt Taten, die gewissermaßen nicht verzeihbar sind und nicht vergebbar. Für uns, nicht für Gott. Ja. Also das kostet den, was der vergibt. Und vielleicht noch ein anderes Bild. Wir verbinden oftmals den Zustand der Menschen mit Krankheit. Der Mensch ist durch das, was er als Sünder tut, todkrank. Ja? In dem großen vierten Gottesknechtslied lesen wir, er hat unsere Krankheiten getragen. Ja. Stell dir vor, du bist ein Kind und bist krank zu Hause und du hast eine Mama um dich, die dich wirklich pflegt und die versucht zu erspüren, wie es dir geht, wie du leidest und du als Kind ahnst du, ich bin zwar krank, aber ich bin unter den besten möglichen Bedingungen krank, weil Mama ist da und Mama kümmert sich um mich und Mama leidet irgendwie mit. Ja? Mama steht nachts auf und macht dir irgendwie Medizin, Wadenwickel, was weiß ich. Und Mama ist Tag und Nacht um dich besorgt. Und Mama kann auch dem Arzt besser erklären, was dir fehlt, weil Mama sich so einfühlen kann in die Krankheit des Kindes, dass sie die besser versteht als du selbst. Ja? Das heißt, Mama tritt innerlich auf die Seite von dir als Kind. Und du weißt, dass es dir dadurch besser geht. Wir wissen tatsächlich, gell, in Kinderkrankenhäusern haben sie in den letzten Jahrzehnten Häuser dazu gebaut, dass die Eltern in der Nähe ihrer kranken Kinder sein und übernachten können. Weil sie wissen, wir wissen auch empirisch, dass Wunden schneller heilen, dass innere Heilungsprozesse schneller gehen, wenn das Kind getragen ist von denen, die es lieben. Ja? So, jetzt stellt euch vor, der Mensch ist todkrank durch die Sünde. Und Jesus tritt als der den Menschen liebt, ganz auf seine Seite. Und ganz auf die Seite des Menschen treten heißt, in die letzten Orte der Gottverlassenheit gehen. Ja, der Mensch, der Josef Ratzinger hat in einer Predigt mal formuliert, der Mensch von heute lebt gewissermaßen im ständigen Karsamstag, wo ist Gott? Ist Gott tot? Er kennt ihn nicht mehr, er weiß ihn nicht mehr. ständiger Karsamstag. Jesus geht in den letzten Ort der Gottverlassenheit aus Liebe. Und es kostet ihn was. Das kostet ihn was. Heute beten wir im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ja, schwer zu verstehen. Das ist das Glaubensbekenntnis vom Karsamstag. Hinab, wo ist er denn am Karsamstag? Ja? Die Juden glauben, dass der gestorbene Mensch ein Schattenwesen ist in einer Sheol, in einer Unterwelt, in der er so halbwirklich ist. Und Jesus bringt das Licht der Liebe auch noch an den letzten, äußersten Ort der Gottverlassenheit. Aber das kostet ihn was. So wie es die Mama was kostet, das kranke Kind zu pflegen. Und so wie es denjenigen was kostet, der vergeben muss. Und es kostet ihn alles. Das heißt, da spricht der, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der sich aus Liebe mit dem Menschen in der äußersten Gottverlassenheit identifiziert und von dort her spricht, stellvertretend für die anderen, die es vielleicht nicht mehr sagen können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die zweite Erklärung. Vielleicht eine dritte noch, wenn wir an das denken, was Jesus am Ölberg durchgekämpft hat. Am Ölberg ist er gewissermaßen, ja, da vollzieht er innerlich diesen Schritt, ganz dahin zu gehen. Ja, man könnte sagen, das Kreuz ist die Vollendung dessen, was er am Ölberg beschlossen hat zu tun. In dieser Nacht, wo er seine Freunde gebeten hat, mit ihm zu beten und zu wachen. Ja, und wenn ihr euch vorstellt, er beschließt darin, gewissermaßen die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, innerlich und äußerlich in die äußerste Gottverlassenheit zu gehen. Ja, der Guardini hat mal geschrieben, da ist der Blutstropfen, gell? Er schwitzt Blut, gewissermaßen nur das äußere kleine Zeichen eines inneren Vulkans, einer inneren Atombombe, eines inneren Kampfes, der unbeschreiblich ist. Da geht er hin. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ein Aspekt ist vielleicht noch, wir sehen im Alten Testament vor allem, aber auch im Neuen, dass Gott den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Und dass es eine Art Zorn Gottes gegen die Sünde gibt. Ja, das lesen wir immer wieder im Alten und im Neuen Testament, der Zorn Gottes gegen die Sünde. Ist der Zorn Gottes automatisch was Schlechtes oder kann man den auch als Ausdruck von Liebe deuten? Ja, denk dir, du hast ein kleines Kind und es spielt Fußball irgendwo auf der Straße und du hast ihm immer gesagt, auf die Hauptstraße darfst du nicht gehen. Und der Ball fliegt auf die Hauptstraße und der Kleine rennt hinterher. Okay? Und du als Vater oder Mutter kommst so, ja spinnst du, was habe ich dir denn gesagt, du kannst doch nicht... Der Zorn eines Liebenden, okay, gegen das, was das Leben des Kindes bedroht. Ja? Vielleicht kann man als einen dritten Moment noch, Jesus stellt auf die Seite, nimmt die Sünde auf, steht auf die Seite der Sünder, nimmt die Sünde auf sich. Paulus sagt in einem abgründigen Wort, den, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er erfährt gewissermaßen, den Zorn Gottes gegen die Sünde an sich selbst. Eine dritte Deutung für mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein abgründiges Wort, das wir mit Worten nur vielleicht erstammeln können, weil das Geheimnis dahinter viel größer ist. Dann, ganz schön, eine meiner Lieblingsstellen, kurz bevor er im Johannesevangelium sagen wird, es ist vollbracht, das schauen wir nachher noch gleich an. Kurz davor sieht er unter dem Kreuz stehen seine Mutter und den Jünger, den er liebte. Und er sagt, Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Manche Bibelwissenschaftler sagen, ja, er sorgt sich auch am Kreuz noch darum, dass die also versorgt ist, seine Mama. Das ist vielleicht eine Seite. Die andere Seite reicht viel tiefer. Wir sind im Johannesevangelium und im Johannesevangelium kommt Maria genau zweimal vor. Das erste Mal ziemlich am Anfang. Jesus tut sein erstes Wunder bei der Hochzeit von Kana. Und bei der Hochzeit von Kana ist er mit seinen Jüngern dabei und sie ist von ihm nur angeredet als Frau. Ja, er sagt nicht Mama und sagt nicht Maria, er sagt Frau. Wenn wir das Johannesevangelium, das müsste ich jetzt in einem längeren Impuls ausfalten, das tue ich jetzt aber nicht, weil wir keine Zeit dafür haben. Wenn wir das Johannesevangelium durchgehend lesen würden, dann geht es in dem Ganzen um das Verhältnis von Braut und Bräutigam. Ihr wisst vielleicht, dass in der ganzen Überlieferung des Alten Testamentes der Bund, den Gott mit den Menschen, mit dem Menschen des Alten Bundes schließen möchte, in verschiedenen Bildern daherkommt, also zum Beispiel der Hirt und die Herde oder der Töpfer und das Gefäß. Aber in den höchsten und schönsten und tiefsten Bildern, bei allen großen Propheten, kommt der Bund im Bild einer Hochzeit daher. Gott ist der Vater und Israel ist die Braut. Und Gott hat in der Wüste, vor allem beim Hosea ganz stark, in der Wüste, nach dem Auszug aus Ägypten sind sie 40 Jahre in der Wüste, da habe ich dich geheiratet, sagt Gott zu seinem Volk. Ich bin der Bräutigam, du bist die Braut. Zieht sich durch. Wenn ihr das Hohelied lest, dann könnt ihr im Hohelied es auch auf dieses hinlesen. Auch bei Ezechiel finden wir es, bei Jesaja finden wir dieses Bild von Braut und Bräutigam. Und dann kommt vor 2000 Jahren einer und der sagt, und ich bin der Bräutigam. Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam da ist? Ja, der Bräutigam, der berufen ist, seine Braut, und das ist das neue Volk Gottes, zu sammeln und an sich zu ziehen und das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern. Wenn wir die Eucharistie feiern, meine Lieben, feiern wir das Hochzeitsmahl des Lammes. Wir feiern die endgültige Versöhnung Gottes mit seinem Volk, mit seiner Schöpfung im Zeichen des neuen Bundes der Eucharistie. Der Erlöser heiratet sein Volk. Und jetzt, das glauben wir, will der Johannesevangelist an dieser Stelle der Hochzeit von Kana sagen, der eigentliche Protagonist, gell, jetzt geht's los, jetzt übernimmt Jesus seine öffentliche Sendung. Das erste Zeichen, das er tut. Jetzt ist hier auf einmal der Bräutigam offensichtlich und die Frau, aus der Gott selber hervorgegangen ist, ist das Urbild für die Braut. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Lieben, das ist auch echt geheimnisvoll, weil die Stunde von Jesus ist im Johannesevangelium immer die Stunde, wo er ans Kreuz geht. Die Stunde der endgültigen Versöhnung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, das klingt ein bisschen schroff, wenn wir das wörtlich übersetzen, dann was ist zwischen dir und mir? Oder man könnte sagen, was habe ich jetzt eigentlich jetzt gerade mit dir zu tun? Hier bin ich jetzt auf einer Hochzeit mit meinen Freunden und so weiter. Das ist alles ganz schön. Man könnte sagen, die Mutter Gottes provoziert ihn an dieser Stelle, um zu sagen, mein Lieber, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt zeigst du dich. Die Jünger erkannten seine Herrlichkeit, heißt es am Ende dieser Stelle. Und sie glaubten an ihn. Jetzt geht's los. Aber was geht denn los? Jetzt geht's auf die Stunde zu. Und die Stunde wird das Kreuz sein. Willst du das, Maria? Können wir sagen. Weil Es bedeutet auch für dich, dass es jetzt losgeht. Für dich bedeutet, dir wird ein Schwert durch deine Seele gehen. Wenn das deutlich wird, wer er ist, dann wird auch immer ausdrücklicher werden, dass du nicht einfach nur meine leibliche Mama bist, sondern dass du die Kirche bist. Die Mutter der Kirche, die Gestalt der Kirche. Der Ort, in dem Gott im tiefsten Sinn Wohnung genommen hat. Das ist die Kirche. Der Ort, wo Gott wohnt. Jetzt geht's los. Zweimal kommt's vor und sie heißt nur Frau. Und hier unter dem Kreuz, der letzte Hoheitsakt, den Jesus vollzieht, geht nicht einfach nur um Versorgung, vielleicht auch. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Er stiftet neue Familienverhältnisse. Er hat auch keinen Namen, gell? Er heißt immer nur der Jünger, den Jesus liebte. Die Tradition sagt, es war der Johannes. Vielleicht war er es. Gell? Vielleicht war der, der das Evangelium aufgeschrieben hat und der so tiefe Einsichten gekriegt hat, weil er dabei war. Er ist der Sohn von der, die die Kirche ist. Und er ist der exemplarische Jünger. Und was zeichnet den exemplarischen Jünger aus? Er ist der, den Jesus liebt. Meine Lieben, wenn ihr am Gründonnerstag am Abend in der Messe wart, da habe ich gesagt, dass natürlich das wichtigste Gebot ist, wir sollen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft lieben. Aber wir können es nur, wenn wir realisieren lassen, was Jesus an uns tut. Das heißt, wenn wir uns lieben lassen, wenn wir verstehen lernen, wer er ist und wie er zu uns ist. Sich lieben lassen von ihm ist gewissermaßen das Erste, das unsere Antwort erfordert. Die Gnade ist immer voraus. Die Liebe Gottes ist uns immer voraus. Er hat uns zuerst geliebt. Ja, das ist unser Auftrag, anzufangen, uns lieben zu lassen und dann zu lernen, ihn und den anderen und uns selbst zu lieben. Aus dieser Liebe. Deswegen, versteht ihr, ich habe früher immer gedacht, der Jünger, den Jesus liebte, und der schreibt es auch noch auf, das ist ein ganz schöner Angeber, gell? Als wäre ich der bevorzugte Typ hier unter den 12. Gell? Er schreibt einfach immer, das war der Jünger, den Jesus liebte. Und die anderen nicht, oder wie? Na, ich glaube, der Johannes hat schon seine Defizite verstanden. Er ist auch irgendwie ein Versager gewesen. Da am Ölberg ist er dauernd eingepennt. Ja, das war nicht das Heldending. Es gibt noch andere Stellen im Neuen Testament, die auch zeigen, dass er kein Held war. Aber er hat in die Identität gefunden. Ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Versteht ihr? Das ist die wichtigste Botschaft unseres Lebens. Du bist die Jüngerin, der Jünger, den Jesus liebte. Und wenn das in dir Realität wird, dann stehst du auch mit ihm unter dem Kreuz. Und dann rennst du vor dem Kreuz nicht davon und auch nicht vor deinen eigenen Kreuzen. Und dann ist die Kirche deine Mutter. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Ja? Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen machen, oder? Ja. Mich dürstet. Das ist ganz eigenartig, weil ich das erst in den letzten Jahren verstanden habe, dass man das auslegen kann auf das letzte Abendmahl und das, was dann am Kreuz am Schluss passiert. Also ich gebe euch jetzt mal eine Variante, die ich von mehreren Exegeten aus dem protestantischen, aber auch im katholischen Bereich gelesen habe. Man hat versucht zu rekonstruieren, war das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, wirklich ein Paschamahl. Ja? Und ein Paschamahl hat schon zur damaligen Zeit und bis heute einen ganz bestimmten rituellen Ablauf. Ja? Der wird in den Evangelien nur so andeutungsweise geschildert. Ja? Dazu gehört zum Beispiel, dass man ein Lamm schlachtet und ein Lamm isst und das schnell isst und das auch ganz auf isst. Dazu gehören verschiedene Kräuter und Gewürze, die man essen muss. Und dazu gehören Gebete, die man spricht und Lobgesang, den man singt. Und es gehört die Heilige Schrift dazu, die Interpretation der Schrift. Der Hausvater erklärt, warum wir das feiern. All sowas gehört dazu. Und was dazu gehört, dass an diesem Abend insgesamt viermal aus dem Kelch getrunken wird. Ja? Verschiedene Kelche werden zu den verschiedenen Stationen getrunken. Vier. Der vierte Kelch Nach dem großen Lobgesang schließt das Passchamahl ab. Der vierte Kelch. Wer das? Es ist klar vom Evangelium her, dass Jesus, also es ist zwar nur von zwei Kelchen die Rede, den ersten hat man wahrscheinlich einfach, weil, wie gesagt, es ist nicht in allen Details geschildert. Es war wahrscheinlich ein Passchamahl. Es ist vom zweiten und vom dritten Kelch die Rede. Und dann heißt es, und nach dem Lobgesang gingen sie hinaus auf den Ölberg. Und was betet er am Ölberg? Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Den vierten Kelch. Was hat er vorher getan? Er hat vorher das Brot gebrochen und gesagt, das ist mein Leib für euch. Und er hat den wahrscheinlich dritten Kelch gegeben und gesagt, das ist mein Blut für euch. Das heißt, er vollzieht das Passchamahl und gibt ihm eine ganz neue Deutung. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten wird ein neuer Exodus. Der Bund, der mit diesem Passchamahl auch bezeichnet wird, wird ein neuer Bund. Und in diesen neuen Bund kommt was mit hinein? Der vierte Kelch. Er sagt auch im Johannesevangelium, im Matthäusevangelium, gibt er den Kelch und sagt, ich werde davon nicht mehr trinken, bevor ich nicht im Reich Gottes bin. Und vielleicht habt ihr das auch noch im Ohr, Johannes und Jakobus kommen mal zu ihm mit der Mama und sagen, darf ich in deinem Reich rechts und links, dürfen meine Söhne da sitzen und so. Und er sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Okay, also wir glauben, oder die Bibelwissenschaftler, über die ich rede, glauben, er beginnt ein Paschamahl, gibt dem eine neue Deutung mit seinem Leib und seinem Blut und vollendet wird es erst auf Golgotha, wenn er, also am Schluss sagt, ganz am Schluss, kurzer Einschub noch vorher, wollen sie ihm Wein mit Myrrhe zu trinken geben. Er nimmt den nicht. Warum? Weil er betäubende Wirkung hat und er will nicht betäubt werden. Er will es durchziehen, bis auf den allerletzten Grund. Und jetzt, wo er sagt, es geht zu Ende, steht da ein Kübel mit einem sauren Wein. Und sie geben ihm, also er sagt, mich dürstet, und sie geben ihm den sauren Wein auf einem Ysopzweig. Auch nochmal interessant, warum ein Ysop, warum nennt der das Detail? Mit dem Ysopzweig ist beim Auszug aus Ägypten das Blut vom Lamm an die Türpfosten geschmiert worden, damit Gott vorbeigeht. Er nimmt einen Ysopzweig, steckt einen Schwamm mit saurem Wein drauf und er nimmt von dem sauren Wein. Und die Exegeten, die ich jetzt zitiert habe, sagen, das war der vierte Kelch. Das heißt, hier wird nicht einfach nur eine römische Exekution durchgeführt, sondern es wird gezeigt, dass er es durchzieht und den neuen Bund schließt mit sich selbst als dem eigentlichen Paschaopfer. Und dann kommt das letzte Wort, es ist vollbracht. Wenn ich vorhin gesagt habe, alle Evangelien laufen darauf zu, dass es gewissermaßen eine lange Einleitung und die Passion ist, dann sagt er jetzt habe ich es durchgezogen. Ich habe vor kurzem einen Kreuzweg kommentiert, auch für den YouTube-Kanal. Da habe ich so formuliert, ich glaube, dass Jesus der einzige Mensch ist, der auf die Welt gekommen ist, um bewusst zu sterben. Alle anderen Menschen kommen auf die Welt, um zu leben. Aber für ihn war das Ding, Freunde, ich habe es durchgezogen. Jetzt ist zu Ende. Und jetzt ist alles erfüllt, was in den Schriften über mich geschrieben steht. Das wird er nachher an Ostern den Emmaus-Jüngern sagen. Ja, ganz viele Prophetien in den Schriften, vor allem die von Gottesknecht, aber auch die in den Psalmen, wo es um das geht, dass sie ihm Essig zu trinken geben, dass sie seine Kleider verlosen, dass sie ihn durchbohrt haben. All diese Dinge, diese Prophetien werden erfüllt. Er hat die Schrift gewissermaßen von vorn bis hinten erfüllt. Jetzt ist alles vollbracht. Es ist zu Ende. Und der letzte Punkt ist dann nochmal, das sehen wir nur bei Lukas wieder, Vater, jetzt spricht er wieder Gott an, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Bei Johannes ist es echt nochmal ein schönes anderes Wort. Bei Johannes heißt es, nachdem es ist vollbracht, und er übergab den Geist. Ja, also der Sterbende, der alles vollbracht hat, setzt den Geist frei. Das heißt, für die zwei da unten, neue Familienverhältnisse, Maria und Johannes, ist jetzt schon Pfingsten. Er übergab den Geist. In der Apostelgeschichte wird dann Maria mit den 12 beieinander sein. Oder ist da der Matthias schon dabei? Ich glaube schon, weiß nicht genau. Beieinander sein. Und sie erbittet mit den anderen den Geist Gottes. Ja? Da ist jetzt schon, er übergibt den Geist. Für die ist jetzt schon Pfingsten. Hier bei Lukas, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Auch das ist eine Erfüllung eines Psalmwortes. Er gibt sich gewissermaßen dem Vater zurück. Mein Auftrag ist erfüllt. Und meine Lieben, was mich immer noch tief beschäftigt, wir sagen, er ist das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden. Er ist das Wort Gottes. Und das Fleisch gewordene Wort sagt alles, was es zu sagen hat, indem es aufhört zu sprechen. Und stirbt, indem es nichts mehr sagt. Sein freiwilliges sich töten lassen und sich dem Tod übergeben, ist das tiefste und letzte Wort. Alles, was er zu sagen hat, sagt er, indem er schweigt und stirbt. All die vielen Worte der Lehre, all die vielen Wunder, die er gewirkt hat, all das Heilen und Dämonen austreiben, spricht sich aus und sagt alles, was es zu sagen hat, indem es für uns stirbt. Und aufersteht. Aber dafür müssen wir den Karsamstag aushalten.